Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Devi-Depressionen. Mein Name ist Marie-Luise Buscheuer und bei mir zu Gast ist Monika Latzo. Monika, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Monika Latzo, ich bin 62 Jahre jung, Mutter von 3 erwachsenen Kindern, bin Yogalehrerin und leite in Köln-Porz eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depression seit 5 Jahren.
Und damit sind wir schon mitten im Thema drin. Der Titel der Folge heißt Devi-Depressionen und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Da habe ich jetzt erstmal die Frage, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du eigentlich Depressionen hast?
Also gemerkt habe ich in meiner Jugend schon, dass, sag mal mit meinen Worten, irgendwie bei mir was anders ist. Ich dachte oft, ich gehöre nicht in diese Welt, ich bin irgendwie falsch abgeworfen, was auch immer. Aber das hatte für mich natürlich keinen Namen. Ich kann mich erinnern, dass meine Oma mal zu meiner Mutter sagte, geh mit dem Kind mal zum Psychiater, was meine Mutter natürlich nie gemacht hat zu den damaligen Zeiten, was ich heute gut verstehen kann.
Ja.
Die Diagnose selber habe ich tatsächlich vor circa 5 Jahren erst bekommen, wusste nie, was ist denn eigentlich mit mir, ne?
Dieses Gefühl, einfach falsch, fehl am Platz zu sein.
Ja, und auch wenig Verständnis von allem anderen zu bekommen, weil ja auch keiner wusste, irgendwas ist mit der, aber ich wusste es ja selber nicht.
Ja, ist immer einfacher, wenn das Kind dann endlich mal einen Namen hat und wenn man sich dann damit arrangieren kann. Jetzt lebst du ja schon dein gesamtes Leben mehr oder minder damit. Welche Symptome sind bei dir so zu, sag mal, Hochzeiten am meisten da? Wie fühlt sich das an, mit Depressionen zu leben?
Also bei mir ist der Höhepunkt eine absolute Erschöpfung, dass ich wirklich am Limit bin, körperlich, geistig, seelisch, alles, dass ich nur noch in einem negativen Kreisel mich bewege mit meinen Gedanken und immer so am Limit schwebe, so kurz, das schaffst du gerade noch, das schaffst du gerade noch und weiß, ich halte nicht mehr lange durch, was dann auch letztendlich so passiert ist.
Jetzt hast du eben erzählt, deine Oma hat mal gesagt zu deiner Mutter, ihr sollt zum Psychiater gehen mit dir. Es ist ja nicht passiert und du hast gesagt, du hast die Diagnose vor 5 Jahren bekommen. Was hat dich dazu angetrieben, zum Arzt zu gehen, dir selber Hilfe zu suchen? Was war so der Auslöser dabei?
Der Auslöser war eigentlich, dass ich keine Wahl hatte, dass ich wirklich aus Erschöpfung zusammengebrochen bin. Ich sag mal wortwörtlich über meinen Putzeimer auf einmal am Boden mich wiedergefunden habe und dachte, irgendwie, und ich war auch alleine zu Hause und jetzt. Was mir in dem Moment zu Hilfe kam, dass ich ein paar Wochen vorher meine Tochter mit einer Freundin, die suizidgefährdet war, begleitet habe und in die Institutambulanz des Alexianers, nur einfach dabei zu sein. Ich habe die da hingefahren und daher hatte ich eine Erinnerung, wo ich hingehen kann.
Das ist schön.
Und das war meine Rettung. Mein Gedanke war, ich war bei dem Gespräch dabei, ich habe mal gehört, wie geht überhaupt so ein Gespräch ab. Und habe das als sehr positiv in Erinnerung gehabt, wirklich so, die wollen dir helfen, die wollen dir helfen. Sie ist nicht da geblieben, aber die haben alles Mögliche versucht, um dem Mädel da mal zu helfen. Und da macht es irgendwie so, okay, da musst du hin. In meinem Zustand, so wie ich war, aber da musst du hin, da ich Gott sei Dank auch nicht weit von da wohne, war das ein kurzer Weg. Ja, und bin dann einfach dahin und bin da sitzen geblieben. Meine Tochter kam zufällig noch und ist dann mit und ja, und bin dann nochmal nach Hause, aber ein paar Tage später durfte ich meine Sachen packen und bin dann erstmal dahin.
Jetzt wusstest du ja, wo du Hilfe findest und hattest ja schon den Kontakt zu dieser Institutsambulanz. Für viele andere Menschen ist das schwer, sich Hilfe zu suchen oder sich andere Menschen danach zu fragen, kannst du mir helfen oder so eine Institutsambulanz aufzusuchen. Wie war das für dich? Ist dir das sehr schwer gefallen, in dem Moment zuzugeben, du brauchst Hilfe?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich war so am Boden, dass ich einfach dachte, irgendeiner muss mir helfen. Irgendwie kann das, auf jeden Fall, es kann so nicht weitergehen. Und irgendwo muss es doch Hilfe geben für Menschen wie mich. Das war ja auch nur so eine Option. Du gehst da jetzt hin, wenn du Glück hast, hilft dir einer.
Wenn jetzt jemand Angst hat, sich Hilfe zu suchen, was würdest du demjenigen raten wollen?
Sich auf jeden Fall Kontaktpersonen zu suchen. In der Familie ist das oft sehr schwierig, weil das Verständnis nicht immer so da ist. Vielleicht einen guten Freund, Freundin, wenn das nicht da ist, den Hausarzt. Aber nur als erste Anlaufstelle. Und dann gucken, dass man an einen Therapieplatz kommt, so schwer das ist. Oder eben, damit es schneller und unbürokratischer geht, einfach eine Selbsthilfegruppe, wo man Menschen hat, mit denen man sich erstmal austauschen kann und wo man ganz, ganz viele Tipps bekommt, wie es vielleicht dann weitergehen kann.
Jetzt hast du da schon ein bisschen was angesprochen, was einem helfen kann, Selbsthilfegruppe, Therapien. Da möchte ich jetzt gerne bei dir nochmal persönlich nachfragen. Gab es etwas, was dir besonders geholfen hat, was in die schlimmen Tage einfacher macht, was langfristig vielleicht auch bei dir geholfen hat, dass du besser mit deiner Depression umgehen kannst?
Auf jeden Fall die Therapie, aber auch, ich bin ja dann in der Klinik gewesen mehrere Wochen, die Gruppentherapie, also das Gefühl, es gibt auch andere Menschen, die betroffen sind, die das verstehen, was ich fühle, meine Verzweiflung, Erschöpfung, Depression hat ja ganz viele Gesichter. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, war damals tatsächlich die Tanztherapie. Also die Tanztherapie hat aus mir Sachen rausgeholt, wo ich zuerst mal dachte, da gehst du nie mehr hin. Und mich das auch jedes Mal, ich hatte das zweimal in der Woche, Überwindung gekostet hat, aber ich habe viele, viele Tränen geheult danach. Immer, wir hatten eine ganz tolle Therapeutin, die unterdrückt wurden, die mein Leben lang unterdrückt wurden, die kamen erstmal hoch. Und das war hart. Aber es wurde immer ein bisschen besser, immer ein bisschen leichter. Mein Tanz veränderte sich und das war für mich Therapie pur.
Ach, von Tanztherapie habe ich ja noch nie was gehört. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ach, einfach, dass Musik läuft, die einen abholt. Das wird auch so ein bisschen ausprobiert. Das ist ganz offen, weil das ist ja wichtig, dass einem die Musik gefällt. Und dazu gehört einfach ganz spontanes Tanzen. Dazu gehört, erinnert viele so ein bisschen an den Waldorf-Kindergarten, ich tanze meinen Namen.
Ja.
Und sich, ich kann mich gut erinnern, steht ganz viel zur Verfügung über Tücher, Schals, über Matten, Kissen, Federn. Und jeder sollte sich seinen Platz bauen. Und es war hochinteressant, wie jeder so seinen geschützten Platz gebaut hat, der eine ganz offen. Ich war so ganz möglichst zu, alles schön hoch und geschützt und so beschützt mich und rettet mich. Für mich war das ganz toll. Für jeden trifft ja was anderes zu, aber ich kann jedem nur Mut machen, probiert einfach aus. Ich bin zum Beispiel, ich komme aus dem Yoga-Bereich und Yoga ist toll, aber Sport auf jeden Fall, egal was, ob in der Gruppe, ob im Fitnesscenter, ob auf der Yogamatte, total egal, aber irgendwas an Bewegung. Und ich kann jedem nur sagen, geht einfach hin, probiert's aus.
Ich habe die Gartenarbeit, ist auch Sport.
Auch, auf jeden Fall. Ist auch meins, ich liebe es. Ja.
Also es macht Spaß, wenn man sich nicht gerade verletzt. Wir haben jetzt ganz viel über Therapien gesprochen. Du hast von der Tanztherapie erzählt. Ich versuche jetzt hier gerade echt einen Übergang zu finden. Wir haben ja im Vorfeld schon mal unterhalten, um diesen Podcast ein bisschen vorzubereiten. Und ich habe gemerkt, du hast dich mit deiner Krankheit ja, arrangiert, möchte ich mal sagen. Du lebst mit ihr. Du hast sie akzeptiert. Hat das irgendwas bei dir verändert? Hat sich das im Alltag bemerkbar gemacht, als das Kind einen Namen hatte und du das, ja, integrieren konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich kann mich gut erinnern, ich bin nach einigen Wochen aus der Klinik gekommen mit meiner großen Überschrift, du umgibst dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Das geht natürlich nicht in allen Bereichen, aber es geht im Freundeskreis angefangen, in der Familie natürlich begrenzt, bei Arbeitskollegen, die kann man sich auch nicht aussuchen, aber ich hatte da auch eine Freundschaft, wo ich dachte, das tut dir nicht mehr gut, wo ich mich verabschiedet habe, wo man dazu kommt, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und nicht den anderen immer die Schuld zu geben. Du bist es schuld, die Eltern, der Partner, die Kinder, sondern sagen, okay, wie sieht das denn bei mir aus? Was tut mir gut? Das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und der hat komplett mein Leben verändert, und dieses Lernen, dieses Ausprobieren hört nie auf. Und das hat dazu geführt, dass ich die Krankheit angenommen habe, dass ich nicht gegen sie, sondern mit ihr lebe. Und das auch jedem nur vermitteln kann, weil dagegen ist immer so ein Kampf. Und der ist anstrengend, der ist schmerzhaft, der hängt mit vielen Entscheidungen auch Richtung Medikamente ab. Und es will aber auch natürlich nicht jeder.
Das ist klar, das habe ich jetzt auch schon bei verschiedenen gemerkt. Manche lehnen Medikamente vehement ab. Ich habe für mich entschieden, sie können eine Unterstützung sein. Mhm. Sie unterstützen mich einfach bei mir im Alltag. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nimmst du Medikamente?
Ich habe sie genommen. Mhm. Ich habe mich auch sehr dagegen gewehrt und wollte erst mal probieren ohne. Man hat mich auch gelassen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass so, ich mache einen Schritt nach vorne und gehe zwei wieder zurück, immer wieder, und habe sie ungefähr 2,5 Jahre genommen. Ich denke, man sollte da sehr offen sein, weil Medikamente manchmal erst dazu führen, dass der Mensch überhaupt therapierbar ist, ansprechbar ist, dass man überhaupt mit dem irgendwie arbeiten kann, sich unterhalten kann, überlegen kann, was können wir denn tun, was passt für dich. Manchmal ist es so. Deshalb kann ich nur jedem raten, auch wenn ich kein Freund der Medikamente bin, aber offen zu sein, zu sagen, manchmal muss es sein. Mhm. Und dann vorsichtig damit umgehen. Richtig. Und dazu kann ich nur sagen, die Medikamente sollten nicht vom Hausarzt verschrieben werden, sondern von einem Psychiater, der da Ahnung von hat, weil ich einfach sage, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich auch nicht zum Orthopäden.
Das stimmt wohl. Und ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die versuchen, ihre gesamte psychische Erkrankung nur mit Medikamenten zu kurieren, was auch nicht wirklich funktionieren kann.
Nein. Ich denke, es sollte immer da beides sein. Also nur Medikamente nie. Immer Medikamente plus Therapie. Ja. Sofort, weil das eine deckelt nur so ein bisschen. Damit ist die Ursache ja nicht behoben.
Jetzt haben wir über Medikamente gesprochen, wir haben über Therapien gesprochen, wir haben über den Alltag gesprochen. Und gerade wenn man eine psychische Erkrankung hat, die tritt ja immer mal wieder auf. Es gibt es hoch, es gibt es tief. Sie kommt schubweise immer mal wieder. Und wenn man dich jetzt so im Alltag kennenlernt, möchte man nicht meinen, dass du irgendwie großartige Hürden oder Hindernisse aktuell in deinem Leben hast, gerade mit deiner psychischen Erkrankung. Gibt es denn da welche?
Oh ja.
Magst du darüber erzählen?
Ja, mag ich. Dass ich schnell an mir selber zweifle, ist für mich eine ganz große Hürde. Schnell Angst habe, irgendwas falsch zu machen, obwohl es schon wesentlich besser ist. Aber da hat jeder so seine Punkte, und es ist wichtig, in den Phasen, wo es einem gut geht, sich was aufzubauen über Freunde, über Sport, wo wir eben waren, über Hobbys, egal was es ist, probiert euch aus, über Musik machen, malen, tanzen, was auch immer, dass man da so einen Werkzeugkoffer hat, wo man in schlechten Zeiten drauf zurückgreift. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich so ein, sag mal, 2, 3 Freunde habe, die auch mit in der Selbsthilfegruppe sind, die ich jederzeit anrufen kann und sagen so und so, wo ich mich nicht erklären muss, sondern die mich kennen, die mein Leben kennen, und auch meine Kinder sogar, die sind ja nur erwachsen, sagen heute Morgen noch meine Tochter, Mama, viel Glück, du schaffst das, heute hier hinzukommen, den Weg, den Podcast aufzunehmen, was ja auch eine ganz neue Erfahrung ist,
ja,
und weiterzumachen.
Ich habe ja auch in meinem Krankheitsbild immer auch mal wieder mit Depressionen zu kämpfen. Ich habe mir zum Teil mittlerweile auch angewöhnt, ich lasse sie dann auch einfach mal so 1, 2, 3 Tage zu, weil ich genau weiß, wenn ich mich da jetzt gegen auflehne und unglaublich aktiv werde, dann wird das Ganze nur noch schlimmer, weil ich dann dieses Gefühl habe, alles, was ich anpacke, geht schief. Kennst du das irgendwie?
Ja, das kenne ich auch. Und dagegen anzukämpfen, und das ist einem am Anfang nicht klar, kostet ja wahnsinnig viel Kraft.
Genau das.
Und wenn man mal ganz ehrlich ist, man kämpft gegen sich selber. Also nein, ich kenne das auch so zu tun, mir geht's gut, alles ist bestens, habe ich mein Leben lang mit mir geführt. Und dazu zu stehen, das muss man aber wirklich auch erst lernen. Nein, das ist eine Erkrankung, die gehört zu mir. Ich sage immer so, die steht immer so hinter mir wie so ein, ich sag mal, so ein Tarmokelschwert, die jederzeit zuschlagen kann, wo ich sagen kann, das kann von äußeren Umständen abhängen. Muss aber nicht. Das kann nur ein Gedanke sein. Irgendwas.
Richtig.
Im Fernsehen wird was gezeigt, wo Tiere gequält werden. Oder im Podcast, wo möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Das bleibt bei mir hängen und das manchmal tagelang. Und dann weiß ich, jetzt wird es kritisch. Dann merke ich, mir geht es nicht gut und muss mir was Gutes tun.
Allein dieses Merken, es geht gerade abwärts. Ne?
Manchmal das kann man's zu merken.
Nicht, manchmal kann man es nicht aufhalten. Also ich zumindest nicht. Dann suhle ich mich tatsächlich so 1, 2, 3 Tage mal wirklich in dieser Depression, bevor ich dann aber auch sage, so jetzt reicht es, ne? Jetzt machen wir mache ich irgendwas, damit ich da wieder rauskomme. Und das geht ganz gut. Das rate ich auch vielen.
Zum Beispiel Gartenarbeit.
Oder malen. Oder es darf auch ein Computerspiel sein, es darf ein Buch sein, es darf mit den Katzen kuscheln sein, es darf ein Spaziergang sein. Das sind die simpelsten Sachen manchmal, die einem helfen.
Ja.
Davon haben wir jetzt einen ganz schönen Batzen gesammelt. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, bevor wir das Ganze hier beenden. Wenn du jetzt einem jungen Menschen begegnest, der von sich selber sagt, ich habe Depressionen oder der die Diagnose erhalten hat, Depressionen, was würdest du ihm auf den Weg geben wollen? Was ist dir so ganz besonders wichtig, dass ein Mensch, der das jetzt gerade mitmacht, erfährt?
Sich auf jeden Fall Hilfe zu holen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht alleine da lange rumwurschtelt. Und das, meiner Meinung nach, kommt man da nicht alleine raus, ohne mal Hilfe bekommen zu haben. Wenn man Übung da drin hat, dann ist das was anderes. Aber junge Menschen, woher sollen sie diese Erfahrung haben? Hilfe zu holen zu den Sachen, die ich eben genannt habe. Und auch da gucken, dass man so ein paar Leute um sich findet, die einen unterstützen.
Dass man halt nicht alleine ist.
Ja, oder ich kenne es zum Beispiel, dass ich mit Menschen telefoniere, kommt ja nicht jeder in die Gruppe, und die sich auf einmal wieder bei mir melden und wo ich merke, die brauchen, manchen fehlt dann, ich kenne das ja auch, eine Struktur, wo ich sage, pass mal auf, der nächste Schritt wäre vielleicht jetzt das und das, ich kann ja immer nur was anbieten. Ja, okay, und wenn dann einer sagt, okay, ich mache das jetzt, dass ich dann so eine Verbindlichkeit versuche zu bringen, okay, und dann rufst du mich, sage ich mal, Zeitfaktor nächste Woche nochmal an, so irgendwie Ende der Woche, und dann erzählst du mir, was da draus geworden ist. Und ich merke, das tut denen unsagbar gut. Natürlich macht das nicht jeder, aber der so ein bisschen offen dafür ist, dass man eine Verbindlichkeit da reinbringt und auch Verantwortung ist so ein großes Wort, aber so, hey, ich kümmere mich darum und mich interessiert auch, wie das bei dir weitergeht. Und den jungen Leuten möchte ich wirklich nur sagen, holt euch Hilfe, wurschtelt nicht alleine rum. Es gibt ganz viele auch Gruppen extra für junge Leute ab 18 aufwärts. Macht das nicht alleine.
Monika, vielen lieben Dank für diesen
sehr gerne
tollen Einblick in Depressionen und wie du damit umgehst. Wir werden dich in Zukunft nochmal einladen. Und zwar zu dem Thema der Selbsthilfegruppen, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurden. Nämlich, du leitest auch eine hier in Köln.
Ja.
Und da wollen wir in Zukunft auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Sehr gerne.
Ich hoffe, ihr konntet etwas Interessantes oder Informatives für euch mitnehmen. Und wir hören uns demnächst in einer neuen Folge vom X-Talk wieder.